Zweiblog.coms neue Blog-Videoformat von der CS2 für alle CEOs, CTOs, CMOs und Content Creator. Wir wollen euch up to date halten mit unserem Blogformat. Was behandeln wir für Themen?
Drei Teile da drin. Zuerst drei News zu Digitalthemen, die wir kurz behandeln. Dann tauchen wir ein in ein Hauptthema, wo wir in deiner Sprache probieren, etwas aufzuarbeiten. Und last but not least gibt es dann am Schluss immer noch eine kleine Überraschung.
Also, seid dabei, informiert dich und bleib vor allem immer aktuell. Zweiblog.com. Willkommen zu der ersten Folge von unserem Zweiblog-Videoformat. Und ich bin der Dan.
Und ich bin Erich und wir haben wieder ein paar spannende News für euch parat.
Doch bevor wir loslegen, drückt doch unbedingt unten den Like-Button oder abonniert den Kanal oder den Newsletter vom Zweiblog.
Das wäre eine super Idee, das würde uns nämlich auch helfen. Wir haben drei News, die wir für euch parat gemacht haben. Zuerst reden wir mal über die Jahresstatistik vom Handelsverband Schweiz. Dann noch reden wir über AI-Overviews von Google. Und last but not least, als letzte News haben wir dann noch etwas zum Thema Energieverbrauch von KI, das nicht ganz zu unterschätzen ist. Dann springen wir ins Hauptthema rein, wo es darum geht, KI-Suche anschauen, auf einer Webseite drauf. Und zum Schluss haben wir eine kleine Überraschung für euch. Da zeigen wir euch noch ein Tool, das wir beide cool finden und brauchen und geben euch dort dazu bei der Verwendung auch noch ein paar Tipps und Tricks.
Also, ihr seht eine ganze Kratte voll Informationen für euch, also bleibt dran. Aber wir starten gerade mit den News, würde ich sagen.
Ja, sicher. Anfangs März hat der Handelsverband Schweiz die Jahresstatistik 2024 von der GfK, also zusammen mit der GfK, veröffentlicht. Und dort drin handeln sie eigentlich ab, wie der Onlinehandel in der Schweiz sich verhalten hat im 2024.
Und die Zahlen sind sehr interessant, wenn man das so anschaut. Der Schweizer E-Commerce wächst weiter. Aber es gibt überraschende Wendungen, die jeder CMO und auch jeder E-Commerce-Verantwortliche muss auf dem Schirm behalten, oder?
Ja, also wenn man die Zahlen anschaut, dann hat der Online-Konsum 2024 ist rund um 3,5% gewachsen auf ein Volumen von 14,9 Milliarden Schweizer Franken. Das ist jetzt so spektakulär. Aber wenn man das eigentlich anschaut, dass viele Experten nach dem Corona-Boom eigentlich gedacht haben, dass die Zahlen stagnieren, dann ist es doch eine positive Entwicklung insgesamt.
Was mich aber wirklich am meisten überrascht, ist, dass der grösste Gewinner der Schweizer Marktplatz Digitec Galaxus ist. Mit einem Wachstum von geschlagenen 18%.
Ja, aber was man auch muss anschauen drinnen, also das ist jetzt der Schweizer Anteil in diesen Zahlen drinnen. Wenn man aber die Zahlen insgesamt anschaut, dann sieht man, dass eigentlich Bestellungen aus dem Ausland, die in die Schweiz geliefert worden sind, auch um 18% gewachsen sind im Vergleich zu 2023. Und das ist vor allem wegen den asiatischen Plattformen, wie zum Beispiel Temu oder Shein, wo im Inlandswachstum dagegen eigentlich nur etwa 1% war. Also im Ausland sind wir um 18% gewachsen, Bestellungen aus dem Ausland, die in die Schweiz reingekommen sind. Das heisst, Digitec Galaxus ist eigentlich im Inland massiv stärker gewachsen wie der gesamte Schweizer Markt. Ja, und die Einschätzung vom Umsatz von Temu in der Schweiz aktuell aufgrund von Experten, die geht von 700 bis 900 Millionen Schweizer Franken Umsatz aus, was sie gemacht haben im 2024. Und so mit den Zahlen, die ich gesehen habe, wäre das fast eigentlich Verdopplung sogar zum 2023. Was eigentlich enorm ist, wenn man denkt, dass die Plattform erst seit ungefähr jetzt dann gleich mal etwa 2 Jahre eigentlich im Schweizer Markt unterwegs ist. Und wenn wir dann noch Preisunterschiede anschauen, von der Schweiz zum Ausland, kann man das eigentlich mit einem Faktor 3 multiplizieren. Das heisst eigentlich, aufgrund von diesen asiatischen Plattformen sind etwa 2 bis 2,5 Milliarden Schweizer Franken abgeflossen, die im Schweizer Markt ihnen fehlen. Und was mir als Vögel zwitschert hat an dieser Veranstaltung, ist aber, dass eigentlich das Wachstum stagniert hat. Also, dass die Plattformen eigentlich aktuell nicht weiter wachsen und auf einem gleichen Level, wie sie 2024 unterwegs gewesen sind, bleiben. Was aber passiert ist, und das ist auch etwas, was man weiss, auch wenn jetzt, ich sage jetzt mal, Temu oder Shein verschwinden aus dem Markt raus, es hat neue Plattformen. Eine ist jetzt gerade kürzlich gelauncht worden in Deutschland mit TikTok Shop. wo eigentlich genau, ich sage jetzt mal, das gleiche Thema abdeckt und ähnliche Businessmodelle hat, aber natürlich mit dem ganzen Traffic und mit den Leuten, die auf TikTok drauf sind, eigentlich, die sie dort mitnehmen.
Aber in Deutschland, noch nicht in der Schweiz?
In der Schweiz noch nicht. In der Schweiz weiss man eigentlich auch nicht, wann das kommen soll, aber in Deutschland ist es eigentlich jetzt gerade angekündigt worden, was die dort loslegen.
Der Vorreiter. Aber lass uns doch einmal Top 3 anschauen von den meistgekauften Artikeln online in der Schweiz. Weil das ist interessant. Ja. An erster Stelle sehen wir, hier steht Heimelektronik mit einem Anteil von 24% und einem minimalen Wachstum von 1%. Gefolgt direkt von Fashion und Schuhen, wo mit einem Anteil von 16% ebenfalls aber mit einem Rückgang von 7% unterwegs ist. Und Home und Living als ein Anteil von 14% aufgelistet ist, aber ebenfalls mit einem überschaubaren Wachstum von 3% unterwegs ist.
Ja, und gerade Mode, wo eigentlich so früher als Wachstumstreiber gegolten hat in dem ganzen Online-Markt, ist eigentlich zum zweiten Jahr in Folge, wenn ich das richtig erinnere. Die haben nämlich im 2023 schon 7% eigentlich am Online-Anteil verloren. Ist das doch eine rechte Menge, die dort dann eigentlich fehlt und weggeht.
Was mir aber noch aufgefallen ist in einer anderen Statistik, die ich noch angeschaut habe, ist die Mobile-Quoten, also wie viel mit Mobile-Devices auf diesen Shops sich tummeln, ist erstmal über 70% gewesen. Also wir sind bei 72% angelangt von allen Online-Käufen, die über Smartphone gemacht werden. Das ist ja wahnsinnig.
Ja, das ist enorm. Und das heisst für dich, wenn deine Webseite nicht mobile optimiert ist, dann tust du sprichwörtlich Millionen verlieren im Moment.
Ja, und auch der Mobile-Index ist ja auch sehr relevant. Also wenn der Shop nicht mobilefähig wäre, wäre das natürlich ein weiteres Kriterium.
Ja.
Damit wir aber nicht vergessen, den Link zu dem Beitrag und zu allen Slices, die wir jetzt hier gerade miteinander angeschaut haben, die findet ihr natürlich unten in der Beschreibung, respektive in unserem Blog drinnen. Genau.
Genau, jetzt gehen wir weiter zum zweiten News-Thema, AI-Overviews. Ich habe das gesehen auf LinkedIn drauf, Lucia Jappi hat das gepostet, dass AI-Overviews jetzt in die Schweiz kommen. AI-Overviews ist früher unter dem Namen SGE oder Search Generative Experience von Google gestartet worden. Das ist eigentlich die Anpassung und die Erweiterung der Google-Suche mit AI. Und das soll jetzt eigentlich in die Schweiz kommen, respektive ist aktuell in der Schweiz eigentlich sogar schon in einem Test.
Ich habe es noch nie gesehen, aber laut der Google Search Central Documentation werden eben die KI-Übersichten, die Art und Weise verändern, wie man oder wie der Nutzer die Informationen im Web findet. So verstand ich es richtig. Und gemäss aktuellen Meldungen testet ja eben das Google in der Schweiz. Was ich eben noch nie gesehen habe, wenn du weißt,
ich
wie man das kann.
Nein, ich habe es auch noch nie gesehen. Ich
kann
es natürlich schon ausprobieren wollen, wie immer, oder? Aber auch in der Google Labs, wo man das normalerweise aktivieren kann, gibt es das aktuell noch nicht drinnen, oder ich habe die Option nicht gehabt. Zum Teil habe ich gesehen, dass gewisse Sachen nur funktionieren, wenn man dort dann auch bezahltes Google-Account hat, wo man Geld dafür ausgibt. We will see. Aber wir haben trotzdem einen Screenshot, wo wir jetzt hier im Grunde genommen mal anschauen wollen, was Google eigentlich genau hier macht.
Spannend. Es sieht fast gleich aus wie immer, oder?
Es sieht fast gleich aus, aber was natürlich jetzt passiert ist, die KI nimmt eigentlich die Treffer, die gefunden werden, und fasst die oben und hat dann eigentlich zusammen. Also eigentlich das, was wir kennen, so aus Perplexity raus oder eigentlich auch aus ChatGPT, wenn wir dort eine Suche mit Websearch machen, wo dann die Ergebnisse zusammengefasst werden. Und das heisst, fertig mit irgendwie 100 Browser-Tabs öffnen, schauen, was ist relevant, was stimmt, welche Infos sind die für mich und welche brauche ich dort raus. Der Screenshot, den wir jetzt hier sehen, der ist von Robert Henniger, den ich aus einem Beitrag raus habe, wo wir auch verlinken unten in den Beschreibungen zu diesem Video.
Also eigentlich im Vergleich zum Nulltreffer eine maximale Steigerung. Wenn man das so anschaut, weil den Nulltreffer haben wir ja oben auch schon kennt, dass Google einen probiert, mit einem URL eine Antwort zu geben. Jetzt ist die Antwort eigentlich von mehreren URLs zusammengefasst.
Genau.
Das.
Und Nulltreffer ist auch ein gutes Stichwort, weil das heisst, die Leute werden weniger auf Beiträge klicken und weniger auf die Webseite drauf gehen, sondern eher dort dann eigentlich die Informationen anschauen und noch hat er bei Google bleiben, aber nicht zu uns kommen. Das heisst natürlich, es wird wahrscheinlich auch Veränderungen im SEO-Bereich geben.
Das wird natürlich eine sehr grosse Veränderung sein und am Schluss wollen wir ja den Klick, damit wir ihn bei uns auf der Seite haben. Das ist eine grosse Challenge, würde ich jetzt mal sagen, die uns in Zukunft wird beschäftigen.
Ja, was Google sagt bezüglich diesem Thema, ist, dass zukünftig die strukturierten Daten auf einer Webseite drin, also schema.org als kleiner Hinweis, noch wichtiger werden, weil die eigentlich der AI helfen, die Daten strukturiert auszulesen und nachher dann entsprechend auszuwerten. Und das zweite Thema, Neverending Story, die Seite muss technisch SEO optimiert sein. Die muss technisch einwandfrei funktionieren, damit die AI eigentlich die Inhalte auf einer Webseite drauf kann indexieren.
Also schema.org ist ein wichtiger Punkt und eben die Strukturierung von deinen eigenen Inhalten eigentlich auf der Webseite so zu machen, dass das alles top indexiert kann werden, oder? Und
genau.
Man sagt ja auch, die AI, also auch ChatGPT, hört auf strukturierte Daten. Also da wird uns ja auch dann nichts abgehen oder wir müssen nichts separat.
Hilft auch das dort dann eigentlich, die anderen Large Language Models oder KIs damit zu unterstützen?
Also oberflächlicher Content hat in Zukunft keine Chance mehr.
Nein, das kommt darauf an, strukturierte Daten, Expertise zeigen, dass wir wissen, von was wir reden, dass Google einem eigentlich als die vertrauenswürdige Quellen anschaut, damit der Inhalt dann entsprechend dort dann eigentlich angezeigt wird.
Gut, da würde mich natürlich jetzt noch etwas interessieren, Erich. Ich meine, mit AI kann ich ja einen Text nehmen, den es schon gibt, und den wieder umschreiben, und dann ist ja der auch gehaltvoll. Wie entscheidet denn Google, welchen Inhalt jetzt relevant ist?
Ja, das ist immer die grosse Challenge, wie du nicht die Relevanz eigentlich erkennen. Man weiss auch, dass es heute Tools gibt, die eigentlich erkennen können, ob jetzt etwas generiert ist oder nicht. Also aus den Satzstellungen aus und wie der Text geschrieben ist, kann man eigentlich herauslesen, ob etwas generiert worden ist oder nicht. Also jemand herauslesen heisst, auch wieder eine Maschine kann eigentlich das analysieren, anschauen und kann wahrscheinlich dann eine Bewertung abgeben, zu wie viel Prozent das KI-generierte Text war.
Sind wir mal gespannt, und ich bin vor allem gespannt, wenn ich das erste Mal so eine Testseite von Google ausgespielt bekomme, dann mache ich, glaube ich, gerade einen Wurzelbau. Aber gehen wir doch mal weiter in unseren News.
Also dann höre ich, wenn es im Büro nebenan rumpelt, dann weiss ich, der Dan hat das jetzt gehabt.
Genau.
Ja, und das dritte News, KI und Energieverbrauch. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was News gross irgendwie umgeschleift worden ist. Das ist mir aber auch ein LinkedIn-Beitrag eigentlich über den Weg gelaufen. Es gibt verschiedene Quellen, die eigentlich sagen, dass bis 2027 der Energieverbrauch von KI-Anwendungen drastisch wird ansteigen und Energie eigentlich ein zentrales Thema wird sein, damit sich KI eigentlich weiterentwickeln kann oder die Anwendung sich eigentlich verbreitet. Also das heisst, es gibt ein Beispiel, wenn jede Google-Suche, die heute gemacht wird, klassisch, würde zukünftig über Google Gemini laufen, dann wäre pro Jahr würde Google so viel Strom brauchen wie ganz Irland, um das abzudecken.
Wow, da kommt etwas auf uns zu. Gleichzeitig versucht man also, den Energieverbrauch zu reduzieren und die ganzen Systeme einfach viel effizienter zu machen.
Genau, aber da kommt etwas zum Einsatz, und das habe ich auch gesehen in einem Beitrag drin, das sogenannte Jevons-Paradoxon.
Okay, aber Jevons-Para was? Und um was geht es da ganz genau?
Ja, also Jevons ist im 19. Jahrhundert, hat er eigentlich schon gesagt, dass je effizienter eine Ressource genutzt wird, also je mehr als man die probiert zu optimieren, desto mehr wird sie noch genutzt und der Ressourcenverbrauch steigt noch zusätzlich an. Also das, was man eigentlich will, dass man weniger Ressourcen braucht, geht eigentlich gerade ins Umgekehrte, als der Ressourcenverbrauch eigentlich noch ansteigt.
Also eigentlich ein Widerspruch, aber ich verstand es natürlich, desto effizienter das ist, desto mehr brauchst du es.
Ja. Also das heisst eigentlich, wenn man das so anschaut, oder? Strom wird ein zentrales Thema werden in Zukunft, was die Entwicklung und die Weiterverbreitung von KI anbelangt. Also ohne Strom geht das nicht. Und dort wissen wir ja, was eigentlich aktuell von Diskussionen am Laufen sind mit ökologischen Vorkehrungen oder Massnahmen, damit dass man eigentlich den Strom immer grüner produziert, was aber wahrscheinlich eine riesige Challenge wird werden, den Energiebedarf darüber abdecken, wenn der so riesig ist, wenn man das gerade anschaut.
Und vor allem, wenn es zu oben dunkel ist, alle am Googlen sind und dann am meisten Strom gebraucht wird. Aber
genau. Lass
uns mal aufs Hauptthema eingehen. KI-Suche in der CS2 anhand von unserem Kästenholz-Beispiel. KI kennen wir, das haben wir alle schon erlebt, und du kennst sicher das Gefühl, Erich, wenn man auf einer Webseite etwas sucht, also man ist schon auf der Webseite, weil man die kennt Und jetzt sucht man dort etwas, vielleicht ist die Struktur nicht ganz klar, und dann findet man nicht, was man braucht.
Ja, und das ist vielmals wie die Nadeln im Heuhaufen drin suchen. Ich gebe etwas ein, komme komplett irgendwie etwas zurück über, wo nicht relevant ist zu dem, was ich eigentlich gesucht habe. Und da weiss man auch, dass rund 30% der Leute gehen dann von einer Webseite wieder weg, wenn sie eigentlich in deren internen Suche nicht das finden, was sie eigentlich gesucht haben, oder nicht die Treffer angezeigt werden, die eigentlich ihre Erwartungen würden erfüllen.
Und jetzt kommt eben unser Chatbot und KI ins Spiel, wo ja angeblich, also nicht nur unser Chatbot, sondern angeblich alles besser macht auf dieser Welt, indem man jetzt einfach alles findet.
Ja, das ist schwierig, weil gerade Unternehmen sind da bezüglich dem Thema, was Komplexität und Implementierung anbelangt und wie man das Ganze aufsetzt und pflegt, eigentlich für rechte Voraussetzungen, also Herausforderung. Gestellt. Das sind keine trivialen Probleme, die man dort dann eigentlich darüber
reden. Was sind denn die grössten Hürden in dem Kontext von so Chatbots?
Ja, also ein Thema ist sicher Datensicherheit, Datenschutz und Vertraulichkeit der Daten. Also dort weiss man eigentlich heute auch schon, oder? Viele Leute geben irgendwie Daten ein, die sie nicht eingeben sollten, in eigentlich die Chatbots oder in die AI-Tools, die noch dort drin irgendwo sind und gespeichert sind, wo man nicht genau weiss, was noch dort damit eigentlich passieren soll. Also es gibt dort eigentlich rechtliche Anforderungen, die damit zusammenhängen.
Das habe ich in einer Studie gesehen von Griff. Dort haben sie angegeben in einer Umfrage, dass 27% der Befragten schon mal in einem Chatbot persönliche Informationen geteilt haben, weil er sie gefragt hat, ohne dass sie Datenschutzbestimmungen genauer angeschaut haben, wohin geht jetzt das, und dass sie ja dann vielleicht nicht ein Chatbot, wo ich die Informationen im Unternehmen gebe, sondern es ist so ein Drittpartner-Chatbot, Jackpot,
ja, Jackpot,
Chatbot, wo dann die Daten natürlich irgendwo zu Amerika liegen, ja. Und grosses Problem.
Ja, plus eben die ganze KI-Geschichte, wie ist hinter dran, was eigentlich genau mit diesen Daten passiert, wie die abgeleitet werden, das ist Blackbox.
Können wir aber nochmal auf Qualität sprechen, ja, von diesen Anfragen, die ich hier mache? Also die Antwortqualität hängt, so wie ich es ja sehe, stark von der Trainingsmöglichkeit von so einem Chatbot ab und auch von den Informationen, die man in so einem Chatbot führt. Also das ist ein komplexes Thema, wenn man jetzt bei null mit einem Chatbot anfängt.
Ja, und dort weiss man auch, da gibt es auch verschiedene Beispiele, dass halt, obwohl man eigentlich immer sagt, KI ist nicht kreativ, aber dass KI plötzlich kreativ wird und dann noch von davon Antworten erfinden, die auf das Thema passen, aber eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben, was ich gefragt habe, oder gar nicht fundiert sind hinten dran. Und darum ist halt auch bei der KI genau gleich, wie man das schon lange eigentlich sagt, Daten sind das neue Öl, also Garbage in, Garbage out, wenn ich schlechte Daten habe, und die Daten nicht gut sind, die Datenqualität nicht gut ist, wenn ich eigentlich in die AI füttere, dann kann die Antwort von der AI auch nur so gut sein, wie das, was ich eigentlich eingespeisen habe dort drin.
Habe ich schon viel erlebt. Ich probiere auch immer wieder bei Konkurrenzprodukten und bei anderen Seiten natürlich aus, wie so ein Chatbot mir Antwort gibt. Und auch ohne, dass ich jetzt irgendwie Sachen frage, die ja auch gar nicht mit der Webseite zu tun haben, stelle ich oft immer wieder fest, entweder kommt, ich habe zu diesem Thema nichts gefunden, oder er bringt mir keine Alternative. Oder auch gerade so, wenn ich Kontextsachen mache, wie ich suche irgendwie einen Marketingverantwortlichen oder einen Salesverantwortlichen in einem Dorf, wo ich das Gefühl habe, oder in einer Stadt, wo ich das Gefühl habe, dort gibt es Filialen oder so, dass er auch mit dem Umkreis suchen nicht umgehen kann oder so. Also, du sagst, Chatbots sind eigentlich so ein bisschen dressierte Hunde.
Ja, am Schluss, ich will ja nicht, dass die einfach irgendetwas erzählen, in Anführungs- und Schlusszeichen, sondern ich will eigentlich, dass die genau das machen von dem, was sie eigentlich vorgesehen sind. Und da gibt es halt eben von den Daten her Themen, und auf der anderen Seite gibt es von den Daten her wahrscheinlich dort dann auch Lücken, wo der noch keine Antwort darauf hat, wo er auch eine Antwort darauf liefern.
Grossen Implementierungsaufwand höre ich hier. Also das heisst, viele Unternehmen unterschätzen eigentlich den Aufwand, um so einen Chatbot, um so eine intelligente Suche auf die Seite zu bringen. Also viele meinen, man installiert schnell einen Chatbot und dann kann der das.
Ja, das ist der klassische Irrtum, und das ist das, was man eigentlich heute, oder was ich auch heute immer wieder sehe, dass eigentlich eine Firma das Gefühl hat, also losgelöst jetzt von KI, ich installiere ein neues Tool, suche letzte Scheiß und funktioniert, oder? Und macht alles viel besser, wie es vorher war. Und die Ergebnisse daraus sind nachher dann eigentlich gleich gut oder schlechter wie das, was wir vorher hatten. Weil es braucht halt auch dort, bei KI und bei der klassischen Suche, da braucht es irgendeinen Pilot hinten dran, der halt regelmäßig in das Dashboard hineinschaut, wo man Daten braucht und dort darauf raus eigentlich dann das Ganze optimiert oder bei KI trainiert. Dann hat er dann noch die richtigen Ergebnisse daraus rauskommen.
Und das bringt uns natürlich jetzt zu unserem Beispiel, wo wir nachher gerade miteinander werden, nochmal ein bisschen tief anschauen. Ich glaube, das ist auch gerade eins der wichtigen Punkte, dass Daten, die wir trainieren, und aktuell sein. Und wir haben einen grossen Automobilhändler, der in der Schweiz und in Deutschland unterwegs ist. Und dort haben wir ja genau die spezifischen Herausforderungen, dass zum Beispiel Occasion Fahrzeuge jeden Tag ändern. Am Morgen ist es noch verfügbar, zum Mittag ist es nicht mehr verfügbar. Wie trainiere ich das, dass zum Mittag nicht auf einmal das Auto noch angezeigt wird, wo am Morgen verkauft worden ist? Und wenn ich dann im Hintergrund höre, ich muss eine KI trainieren, muss ich der das ja immer sagen. Und so sind wir ja dann eigentlich drauf gekommen, dass wir gesagt haben, wie können wir mit den Daten, die wir sowieso schon in den Suchindex haben, wie können wir mit dem umgehen? Wir haben dort ganz spezielle Herausforderungen, dass wir auf der einen Seite Fahrzeuge haben, die verfügbar sind oder nicht verfügbar. Und jedes Fahrzeug hat noch unterschiedliche Attribute. Also eigentlich wie bei einem E-Commerce-Projekt, wo ich jetzt könnte gehen und sagen, ich filtere nach Preis, ich filtere nach Farbe, ich filtere nach Diesel, Benzin, Elektro. Also ich habe ganz Haufen Attribute, wo ich natürlich jetzt nicht muss Schieberegler und Höckli setzen, sondern ich frage einfach, was ich will. So, genau. So eigentlich ist von mir aus gesehen das, was ja dann das KI-System kann dann übersetzen. Wenn ich das richtig verstand. Und Komplexität von Produktdaten, ob jetzt das ein Radio drin hat, DAB und ob es Ledersitz hat und so. Also ich kann jetzt hier eigentlich dann eben auch angehen und sagen, ich suche alle Autos, die rot sind, mit Lederinterieur. Und schon habe ich oder will ich natürlich einen Treffer haben. Also all das korrekt zu verarbeiten und sogar noch zu sagen, und bitte noch preisabsteigend oder den günstigsten zu suchen, das sind so Möglichkeiten, die wir hier machen können. Und eine weitere grosse Herausforderung von so einem System ist natürlich auch immer die Benutzerfreundlichkeit. Also, wie kann ich den Chatbot so herrichten, dass das eigentlich auch nutzerfreundlich ist? Der Dialog, den ich eigentlich hier führe mit der KI, dass der Dialog auch für mich als Käufer, potenzieller Käufer, sehr angenehm ist, oder? Also,
ja, das führt natürlich zu der grosse Herausforderung noch, natürliche Sprache zu verarbeiten. Mit natürlicher Sprache ist aber nicht Voice gemeint allein. Also das ist sicher auch ein Zukunftsthema. Voice-Suche, aber einfach die Verarbeitung von Sprache und dann noch mit lokalen Unterschieden, wo wir andere Wörter verwenden in der Schweiz wie in Deutschland zum Beispiel. Das ist immer noch eine riesige Challenge für die KI. Und vor allem halt, wenn es so verschachtelte und komplexe Themen sind, dann noch hat ist das auch dort immer noch Herausforderungen
im Chatbot drin. Hier gerade mal ein Beispiel gerade mal eingeben. Ich habe es natürlich in der Zwischenablage, damit es schneller geht. Ich suche einen roten SUV mit Lederausstattung unter 50'000 Euro mit einem Baujahr nach 2020, möglichst ökologisch. Und so eine Suchanfrage ist natürlich sehr komplex, wenn man jetzt das runterbricht. Und jetzt schauen wir, was hier dabei rauskommt. Und ja, da haben wir es schon.
Genau. Und was dort halt auch noch speziell ist, oder, was eigentlich ein Thema ist, ist halt eben, wie ich es vorher gesagt habe, sprachliche Sonderheiten. Wenn jetzt da jemand eingibt, Kombi mit viel Stauraum für einen Familienurlaub, dann muss das in einer klassischen internen Suche richtig nachher dann eigentlich interpretiert werden. Und dort haben viele Systeme Schwierigkeiten, damit das eigentlich dann zu machen.
Also, nicht zu vergessen, in dem Fall auch der Algorithmus Bias. KI-Systeme können Vorurteile verstärken, dass sie mit den Trainingsdaten halt gefüttert sind und genau das machen wie ein dressierter Affe. Aber das
wollen wir ja. Da sind wir genau wieder bei dem Thema, das wir vorher schon angesprochen haben. Garbage in, Garbage out. Bias kommt dann nachher dann eigentlich halt auch noch dazu, oder? Wenn Trainingsdaten biased sind, nachher, dann kommt halt auch Antworten raus, die entsprechend in eine bestimmte Richtung reingehen. Und ich glaube, da ist so Sentiment, wie ich das wahrnehme, von Grok, von unserem Kollegen Elon Musk, das ist gerade aktuell so ein KI-Tool, wo glaube viele meiden, aufgrund von dieser ganzen Thematik, was aktuell politisch dort gerade eigentlich so ein bisschen abläuft.
Kommen wir natürlich jetzt zur Frage Integration. Also, wie steht es um eine Integration von so einem System, oder? In bestehende Systeme hinein?
Ja, also dort ist es halt so, dass viele Firmen haben dort gewachsene IT-Landschaften, viele Umsysteme, die dort dann eigentlich integriert sind, und dann ist eigentlich eine Implementierung, gerade um so Daten zusammenzuziehen aus verschiedenen Systemen raus, wenn es das braucht, ist extrem anspruchsvoll, also technisch auch anspruchsvoll, wie man eigentlich so eine Integration macht. Und was auch anspruchsvoll wird, ist das, was du vorher schon ein bisschen so angedeutet hast, oder? Wenn ich jetzt eben eine Produktsuche mache und ich habe Produkte, die heute verfügbar sind, durch den Tag werden die verkauft, sind nicht mehr verfügbar, wie tue ich jetzt das der KI mitteilen, dass sie im nächsten Mal das eigentlich berücksichtigt und nachher nicht Sachen ausgibt, die eigentlich aktuell gar nicht mehr verkaufbar sind. Weil ich will ja eigentlich nicht irgendwie Treffen sehen, die gar nicht mehr verfügbar sind, sondern ich will eigentlich in einer Produktsuche das sehen, die ich nachher dann auch kaufen kann.
Okay, und aus welchem Bestandteil besteht denn jetzt so eine klassische interne Suche?
Ja, so eine interne Suche besteht eigentlich, sage ich jetzt mal zentral, also einfach mal grob gesehen aus 4 Komponenten. Wir haben mal zuerst die Sucheingabe, wo der User eigentlich seine Informationen eingibt. Dann noch hat er eine zweite Komponente, muss ja dann noch verstehen, was der User eigentlich sucht, was er gemeint hat mit dem, was er eingetippt hat. Das muss verarbeitet werden. Daraus gibt es eine Suchanfrage. Und die dritte Komponente ist dann die Darstellung der Treffer in einer bestimmten Sortierung. Und die vierte Komponente, die ich habe, damit das Ganze funktioniert, sind eigentlich Produktdaten, die unten dran sind, die entsprechend auch wieder in Qualität vorhanden sein müssen. Und was auch noch braucht dazu, aber das habe jetzt nicht das eigentlich eine der Komponenten gesehen, es braucht halt auch ein Tool, wo ich nachher eine Analyse über die ganzen Suchanfragen darüber habe, wie die genutzt werden, wie viele Treffer angezeigt werden, damit, wie auch vorher angesprochen, ich eigentlich mein ganzes System optimieren kann, dass es möglichst vielen User nachher dann eigentlich das anzeigt, was er auch sucht.
Und spannend ist ja auch auf so einer Webseite, dass wir verschiedene strukturierte Daten haben. Wir haben Personenprofil, Kontakt, wir haben Standort, wir haben Fahrzeug, wir haben Inhalt, wir haben Produkt, wir haben Dienstleistungen. Die sind ja dann alle auch anders facettiert, oder? Und da sage ich jetzt mal, ist das ja auch eine grosse Herausforderung. Aber gehen wir noch einmal zurück zu Kästenholz. Wir haben es ja hier auf den Bereich von der Interpretation von der Suchanfrage eigentlich konzentriert. Das heisst, wir wollen eigentlich auf der Unternehmerseite, wenn wir nicht noch gehen, Synonym pflegen und erklären, wenn jetzt einer nach Kofferraum, Stauraum, Kofferstauraum und so weiter sucht, wie wir das alles abmünzen, sondern wir wollen eigentlich wirklich die Daten können verarbeiten und durch die Interpretation von jeder Suchanfrage eigentlich noch nicht die richtigen Ergebnisse ausliefern, oder? Das ist, also wir müssen dort die Regeln haben, wie wir mit diesen Eingaben umgehen, weil jeder gibt etwas anderes.
Ja, ich sehe es vielleicht sogar noch ein bisschen anders. Also es geht ja weniger darum, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich das so machen. So eine Problemstellung, die ich aus vielen Firmen herauskenne, ist eigentlich genau die Pflege von diesem Thesaurus, von all den Rules, die es braucht, damit das nachher wirklich der User das Richtige sieht. Und da habe ich schon x Installationen gesehen, da hat es am Schluss irgendwie hunderte von Regeln drin gehabt, wo die Regel 1 ein Problem löst, damit das Richtige angezeigt wird. Das hat aber dann wieder nicht funktioniert an einem anderen Ort. Dann haben wir Regel 2 gemacht, Regel 3, Regel 4 und Regel 5. Und Regel 5, wenn du den Pech hast, irgendwie am Schluss beeinflusst dann wieder die Regel 1. Dann machst du Regel 6, damit das Problem wieder gelöst wird. Und das wird so komplex und unübersichtlich am Schluss noch hat er dann irgendwann, dass das nicht mehr eigentlich managen könntest. Und mit dem Ansatz, den wir hier haben, dass wir eigentlich zwischen Suchschlitz und Suchmaschine, zwischen IKI und zwischenhängen, die eigentlich interpretiert, tun wir genau eigentlich das Aufwandsproblem und das Komplexitätsproblem lösen, das die Firmen dort drin haben, dass eigentlich es einfacher wird, weil wir Komplexität rausnehmen und auf der Firmenseite wird der Aufwand reduziert eigentlich für die Leute, die dort damit arbeiten.
Also ganz typisch für CS2, dass wir pragmatisch an das Problem angegangen sind und nicht einen weiteren Chatbot entwickelt haben, wo der Kunde muss stundenlang konfigurieren muss, sondern wir wollen eigentlich, dass der Kunde sich auf sein Kernbusiness konzentrieren und wir ihm respektive seinen potenziellen Kunden genau die richtigen Antworten können liefern. Wir schauen am besten gerade noch 2-3 andere Beispiele an, wo wir jetzt hier einfach ein paar Suchen absetzen, oder?
Zum Beispiel, ja.
Gut, tauchen
wir, das mal probieren.
Tauchen wir ein.
Normalerweise würde ich jetzt irgendwo zu den Gebrauchtwagen gehen und dann nachher mal alles durchschauen.
Oder eben, ich würde irgendwie anfangen, Filter setzen und schauen, was der Webseitenbetreiber mir für Filter ausgibt. Ich schlage mich also dann ein Zeitchen lang durch die Filter durch, um schon mal eine Auswahl zu treffen, was ich brauche, und kann dann die Filter anwenden und habe dementsprechend noch die passenden Angebote. Das ist doch einfach nicht mehr so wirklich das, wie ich es mir vorstelle. Darum, am liebsten wäre mir doch, wenn ich einfach hier auf den Chat gehen und sagen, ich suche rote Autos elektrisch. Und er sucht mir alle Fahrzeuge durch. Gibt mir schon eine erste Trefferliste an und ich kann auch noch mehr anzeigen. Das heisst, er hat im Gesamten 23 Fahrzeuge gefunden. Jetzt sehe ich aber, aha, die haben Smart auch noch gerade drin, also lieber ohne Smart. Er hat wieder eine neue Liste gemacht und ich kann die Ergebnisse anschauen. Oh, schön, da hat es ja noch Kombis. Jetzt will ich halt nur noch Kombis anzeigen. Er behält seine Einstellung also bei. Rot, elektrisch, ohne Smart und Kombi. Und jetzt habe ich es abgebrochen auf 2 Fahrzeuge. Ich setze den Chat wieder zurück. Und ich könnte natürlich auch von Anfang an sagen, rote elektrische Kombis. Und kurzum zeigt er mir genau die gleichen 2 Fahrzeuge, die wir vorhin schon gesehen haben, in dem, was wir nacheinander abgebrochen haben. Ich kann aber auch komplizierte Fragen stellen, wie zum Beispiel, ich suche einen Allrad Benziner zwischen 30 bis 40.000 Euro Preis aufsteigend. Auch hier gibt es wieder eine Vorauswahl von diesen passenden Fahrzeugen, die zwischen 30 und 40.000 sind. Wenn ich mehr Ergebnisse anzeige, habe ich also jetzt 67 Fahrzeuge und ich könnte mir jetzt ganz einfach sagen, auf Weiss gefällt mir nur die Weißen. Und entsprechend dem haben wir noch 17 Weisse, die zwischen 30 und 40.000 aufsteigend mir angezeigt werden, wo ich dann automatisch hier kann, mit einem Klick aufs Detail von dem Fahrzeug gelangen. Der James, der ist aber auch noch weiter zu weiterem fähig. Ich kann zum Beispiel auch sagen, wer ist in Freiburg für den Verkauf zuständig? Und da kommen jetzt die verschiedenen Verkaufsberater, die ich mir hier anzeigen kann.
Das war jetzt spannend und interessant, was wir hier gesehen haben, was man hier alles machen kann bei dieser Suche bei Kästenholz. Zum Abschluss. Ja, das ist one more thing. Da haben wir uns ein bisschen abgekupfert bei Apple auch noch. Aber das one more thing. Wie am Anfang angekündigt, möchten wir eigentlich in unserem Blog immer wieder mal, oder in unserem Videoblog eigentlich immer wieder mal ein cooles Tool vorstellen, das wir gefunden haben oder das wir gesehen haben, das wir selber nutzen und so ein paar Tipps und Tricks dazu eigentlich weitergeben. Das heisst, bevor wir jetzt zum Ende kommen, kommen wir noch zu einem spannenden Tool und da haben wir heute dann eigentlich gedacht gehabt, wir erzählen euch etwas über Suno.ai.
Suno AI präsentiert ein unglaublich spannendes KI-Tool für die Musikgenerierung. Mit dem kann man in Minuten einen eigenen Song schreiben, in der gewünschten Stilrichtung und ohne musikalische Vorkenntnis. Was ich natürlich jetzt schlecht finde, ja. Oder an dieser Stelle.
Aber, da jo. Sind wir auch wieder bei der Kreativität, oder? AI ist schon nicht kreativ, sagt man eigentlich immer wieder. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich arbeite mit Suno AI schon länger. Habe das eigentlich, seit das draussen ist, spiele ich da damit um. Ich habe vorher noch kurz schnell nachgeschaut. Ich bin unterdessen, glaube ich, bei etwa 1600 Songs, die ich kreiert habe mit Suno AI. Und was ich vielmals mache, ist, wenn heute jemand Geburtstag hat, aus meinem näheren Umfeld raus, oder wenn es ein runder Geburtstag ist bei jemandem, den ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter kenne und so, dann nachher tue ich eigentlich einen Song erstellen mit Suno AI und gratuliere dem personalisiert mit seiner Musikrichtung, die er gerne hört, zum Geburtstag.
Also bei der Songschreiberei bist du mir weit voraus, das muss ich sagen. Da habe ich noch nicht so viel selber geschrieben, also eigene Songs geschrieben. Aber ich kann die ja vielleicht noch überholen mit Suno AI. Aber ja, wie erstellst du denn so einen Song? Erzähl kurz.
Ja, ich mache das meistens eigentlich so. Also was vielleicht wichtig ist, ist, wenn ihr das ausprobieren wollt, Suno AI kann man gratis ausprobieren. Die haben pro Tag 5 Möglichkeiten, einen Song zu erstellen. Von der Qualität und von den Einstellungsmöglichkeiten gibt es da keine Unterscheidung zwischen freien Account und Pro-Account. Also pro Tag können ihr 5 Versuche machen und pro Versuch werden noch 2 Versionen von diesem Song kreiert. Versionen heisst, wenn ihr zum Beispiel den Text selber eingeben und Suno macht dann eigentlich 2 Versionen in der Stilrichtung. Also wenn ihr eingebt Pop-Rock, dann gibt es 2 Pop-Rock-Songs, die andere Melodie haben, aber den gleichen Text. Die können natürlich aber auch angehen und sagen, schreibe einen Pop-Rock-Song über das schöne Wetter, das heute ist. Dann kreiert Suno eigentlich selber den Text und die Melodie dazu und haltet sich noch dort an den Musikstil. Ich mache das meistens so, also wenn ich jetzt irgendwie mit Suno etwas mache, ich tue weniger Textfunktion von Suno brauchen, sondern bei einem Geburtstagsglückwunsch oder bei so einem Text gehe ich in ChatGPT und sage... Oder
schreibst du ihn selber?
Ja, nein, das ist noch zu schwierig und zu aufwendig. Ich bin zu viel dafür. Aber ich gehe dann eigentlich in ChatGPT und sage, der Heiri Meier, der hat Geburtstag und wird 40. Du bitte recherchiere im Internet, was du über Heiri Meier aus XY findest und schreibe einen Geburtstagsglückwunsch da für ihn. Und im Refrain soll ihm zum Geburtstag gratuliert werden. Der Heiri wird, ich sage jetzt einfach etwas, 40. Und nehme dann den Text von dort. Und das Zweite, was ich auch immer ChatGPT dazu nutze, ist, wenn ich dann weiss, zum Beispiel, der Heiri Meier findet Adele toll. Dann sage ich ChatGPT, beschreib mir bitte in 180 Zeichen, in Stichwort, den Musikstil von der Adele, damit ich den noch in Suno AI brauchen kann. Und dann nehme ich eigentlich den Musikstil, der mir als Prompt vorgeschlagen wird, tue da in Suno AI und tue mal 2-mal eine Version von diesem Song eigentlich generieren lassen und höre mal, ob das in die Richtung geht, die ich gerne haben möchte. Wenn das nicht so ist, dann fange ich irgendwie an zu schauen, gibt es irgendwie Musikstilrichtungen, die das könnte, also in eine andere Richtung bringen, wenn ich den Musikstil eigentlich möchte haben. Und fange dann eigentlich an, den Musikstil prompt anpassen und Versionen generieren daraus raus, zum nachher dann eigentlich zum Endergebnis entsprechend kommen. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp ist, den ich euch geben kann, ist, es gibt eine Suno AI App und es gibt eine Webversion von Suno AI. Bei der App ist es so, wenn ihr einen Text eingebt, Create drückt, dann löscht Suno alles, was ihr eingegeben habt. Das heisst, wenn du nochmal den Song kreieren wollt, müsst ihr wieder alles von neu eingeben. In der Webversion passiert das nicht. Dort habt ihr eigentlich die Problemstellung nicht. Und der zweite Punkt, vor allem in Deutsch ist mir das aufgefallen, ist, wenn du jetzt gerade Geburtstag, wo es immer wieder mal ein bisschen um Zahlen geht, tun Zahlen nicht als Ziffern hineinschreiben, sondern schreiben die Zahl aus und dann nachher tut Suno im Text, also der Sänger oder die Sängerin, die nachher dann eigentlich generiert wird, die tut das nachher dann eigentlich entsprechend auch richtig aussprechen. Wenn man das als Zahl eingibt, dann kommen noch ein bisschen komische Sachen raus, die nicht so toll tönen.
Mit aber 66
hast du irgendwie noch Tipps für die Leute, was Suno anbelangt?
Ja, ich habe gerade immer noch ein Klavier, aber ich kann natürlich Suno auch extrem schon austesten, um zu schauen, was passiert. Das ist wirklich faszinierend. Aber ich will keine Tipps geben, sondern ich will von euch wissen, was ihr für Erfahrungen habt. Probiert es aus. Ich meine, mit 5 Tests, wo man machen kann. Da können doch ein Haufen Geburtstag haben und Jubiläen. Also schreibt doch mal eure Best Practice oder besten Empfehlungen gerade in die Kommentare rein, damit wir ja auch sehen und vielleicht auch von euch noch etwas Gutes lernen können.
Ja, das wäre cool. Probiert das mal aus, das ist wirklich fun. Und ich muss wirklich sagen, also Qualität, Audioqualität, wie auch die Qualität der Songs, ist extrem gut.
Also, es wird im Moment der Songwriter
noch ja, ersetzen. Da
blutet mein Herz. Aber ja gut, jetzt haben wir schon genug lang gequasselt.
Genau.
Ich glaube, wir kommen zum Ende, oder?
Ja, das wäre es für heute eigentlich. Das war mal unsere erste Version vom Videoblog von 2Block, den wir eigentlich möchten regelmäßig machen.
Ja, wir sagen danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, im 2Block gibt es ein neues Video. Das war es von uns zwei.
Ja, etwas Wichtiges habe ich natürlich dann schon noch. Also, there's one more thing. Liken, bewerten, kommentieren ist ganz wichtig. Erstens, wir lernen daraus raus und wissen, was wir das nächste Mal besser machen können. Und das Zweite, es hilft uns natürlich eigentlich, die Botschaft weiter zu verbreiten, damit das mehr Leute davon erfahren. Das wäre ganz toll, wenn du das für uns würdest machen. Da würdest du uns mega helfen, es wäre mega lieb.
Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Danke.